Gnade und Frieden sei mit euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Amen. Oder vielleicht sollte man besser heute früh grüßen mit Hosianna, gelobt sei, der da kommt. Nathalie hat es gerade eben schon erwähnt, Palmsonntag, heute Vormittag. Wir gedenken damit dem Einzug Jesu in Jerusalem. Wir als Gemeinde sind allerdings auch noch auf der Expedition zum Anfang im Markus-Evangelium unterwegs. Und es ist mir wirklich eine Freude, die Finale, die sechste Woche dieser wunderbaren Expedition einläuten zu dürfen. Auf dieser Expedition haben wir Anfang der Woche zum Einzug in Jerusalem ein, zumindest für mich, neues, sehr interessantes Bild von Klaus Douglas bekommen. Er vergleicht diesen Einzug mit Don Quixote. Das fand ich persönlich sehr, sehr spannend und neu. Und das gleich vorneweg an alle Nicht-Expeditierer, keine Sorge, diese Predigt ist für alle geschrieben. Und da wir die grünen Zweige zum Palmsonntag heutzutage nur noch bei unseren katholischen Brüdern und Schwestern finden, kümmern wir uns nun um das Thema, das die Expedition für diesen Gottesdienst und meine Predigt vorgibt, wie das Leben den Tod überwindet. Das ist das Thema, das über die nächste Woche gestellt ist. Und auch wenn es von den Autoren Klaus Douglas und Fabian Vogt nicht so geschrieben ist, kann ich dieses Thema nur als Frage lesen. Wie kann das Leben den Tod überwinden? Wir haben eben in der Schriftlesung aus dem Buch Hesekiel eine sehr spannende Vision, eine Prophetenvision gehört. Totes Fleisch, das wieder aufsteht mit dem Odem Gottes, das wäre eine Version. Es ist klar, dass es bei diesem Thema nicht darum gehen kann, den Tod zu überwinden im Sinne von abschaffen. Das werden wir nicht hinkriegen. Gott hat das quasi als biologisches Gesetz über uns alle gestellt. Wir müssten alle sterben. Aber es soll in dieser Predigt darum gehen, wie können wir die Ängste, die Probleme, die wir mit dem Tod haben, schwächen, vielleicht sogar überwinden. Und ich glaube, zuallererst einmal sollte man darauf hinweisen, dass wir richtig leben sollen, also vor dem Tod. Es gibt da diesen schönen Satz, und viel mehr Blumen während des Lebens, denn auf den Gräbern sind sie vergebens. Jetzt und hier sein, nicht im Morgen oder gestern. Jesus sagte einmal, der morgige Tag hat seine eigenen Sorgen, also kümmert euch um das Heute. Während der letzten Wochen haben wir hier in den Gottesdiensten viel Hilfreiches dazu gehört. Einengende Strukturen zum Beispiel aufbrechen oder Leid nicht nur negativ sehen. Es gab früher, ich glaube auch heute noch, so in geschützten Gebieten, Völker, Menschen, die haben ihre Lebenszeit nicht gezählt oder gemessen. Das heißt, die wussten nicht, wie alt sie sind. Stellen Sie sich einfach mal vor, wie viel anders unser Leben wäre, wenn das bei uns auch so wäre, wenn wir nicht wüssten, ob wir 30, 50 oder 70 Jahre alt sind. Gut, Geburtstagspartys gäbe es dann auch keine mehr, aber Menschen, die im Hospiz arbeiten, hören von Sterbenden immer wieder, dass diese vor allem bereuen, was sie nicht getan haben. Und daraus entstehen ganz viele Probleme beim Sterbeprozess, weil wir Menschen deshalb nicht loslassen können. Die Erfahrung im Hospiz ist, umso zufriedener jemand gelebt hat, umso zufriedener stirbt er. Und damit sind wir beim Tod angekommen. Und ihr, sie wisst, was bei diesem Thema kommen muss. Wir sind schließlich in einem Gottesdienst. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Gibt es eine Auferstehung? Und weil, klar, gerade wir Christen kommen daran nicht vorbei, wenn wir die Mutter aller Ängste, wie es auch bezeichnet wird, die Angst vor dem Tod überwinden wollen. Denn wir Christen sind ja auch nicht frei davon zu denken, unsere Zeit ist begrenzt auf 60, 70, vielleicht 80 Jahre, wenn es denn überhaupt so viele werden. Und danach ist Schluss, da kommt nichts mehr aus. Und ist es nicht in der Tat so, dass wenn wir diese Angst vorm endgültigen, irdischen Ende, wenn wir die nicht mehr hätten, wenn sie uns nicht mehr beherrschen würde, dass wir dann viel freier, wahrscheinlich auch gesünder, aber auf jeden Fall viel zufriedener leben würden? Also, wie können wir den Tod überwinden? Zunächst, und das kann man eben nicht oft genug betonen, es gibt keinen Beweis, keine belastbare Studie, keine rationale Erkenntnis über das, was nach dem Tod kommt. Denn, um es mal mit Hamlet zu sagen, das unentdeckte Land, von des Bezirk kein Wanderer wiederkehrt, das kennt eben niemand Lebendes. Oder man kann auch Andreas Malessa zitieren, der im Februar hier gepredigt hat: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Nein, er gibt es. Ein klein klingender, aber himmelweiter Unterschied, der deutlich macht, dass wir nur auf Gottes Aussagen vertrauen können, ohne Sicherheit und Garantie. Gott sei Dank aber gab es schon zu Jesu Lebzeiten Menschen, die ebenfalls nicht an die Auferstehung, an ein Weiterleben nach dem Tod glaubten und mit denen er sich trotzdem zusammen und auseinandersetzte. Das heißt, wir können zu diesem Thema Jesus selbst fragen. Und zwar nicht nur zu seiner Auferstehung, sondern explizit zu unserer eigenen. Dazu lassen wir quasi stellvertretend für uns die Sadduzäer Jesus fragen. Die sind übrigens nicht zu verwechseln mit den Pharisäern, mit denen lagen die Sadduzäer meist im Clinch. Ich habe bei der Recherche zu dieser Predigt eine schöne Beschreibung, eine Charakterisierung der Sadduzäer auf der Webseite bibelkommentare.de gefunden. Die Sadduzäer glaubten weder an die Auferstehung noch an Engel oder Geister. Sie glaubten, dass die Seele mit dem Körper starb. Sie hielten sich strikt an das Gesetz Moses, lehnten jedoch die Überlieferung der Ältesten, das sogenannte mündliche Gesetz, ab. Sie glaubten, dass Gott die Sünden eines Menschen während seines Lebens bestrafte und dass der Mensch einen freien Willen hätte und zudem die Kraft, um seine Leidenschaften zu unterdrücken. Das klingt, finde ich, ganz schön vertraut. Keine Auferstehung, keine Engel, der freie Wille und unsere Zeit ist auf das Hiersein diesseits beschränkt, inklusive Gottes Wirken darin. Also für mich klingt das ganz schön modern. Und das, obwohl die Sadduzäer mit der Zerstörung des Jerusalemer Tempels 70 nach Christus quasi aus der Weltgeschichte verschwanden. Aber gut, schauen wir mal auf die biblische Beschreibung der Begegnung von einigen Vertretern dieser speziellen jüdischen Gruppierung mit Jesus. Diese Geschichte finden wir im Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 18 bis 27. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Und ihr könnt mitlesen, diesmal habe ich es groß genug gemacht. Auch aus den Reihen der Sadduzäer, die behaupten, es gebe keine Auferstehung, kamen einige zu Jesus und legten ihm eine Frage vor. Meister, sagten sie, Mose hat uns folgende Vorschrift gegeben. Wenn jemand stirbt und eine Frau hinterlässt, aber keine Kinder, dann soll sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun waren da 7 Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb jedoch ohne Nachkommen zu hinterlassen. Daraufhin heiratete der zweite Bruder die Witwe. Aber auch er starb ohne Nachkommen zu hinterlassen, ebenso der dritte und so ging es weiter. Keiner der 7 hinterließ Nachkommen. Zuletzt starb auch die Frau. Wie ist es nun bei der Auferstehung? Wenn sie einmal auferstanden sind, wem von ihnen gehört sie dann? Alle 7 waren schließlich mit ihr verheiratet gewesen. Jesus antwortete: Seid ihr nicht deshalb so im Irrtum, weil ihr weder die Schrift noch die Kraft Gottes kennt? Denn wenn die Menschen von den Toten auferstehen, heiraten sie nicht mehr, sondern sind wie die Engel im Himmel. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nie im Buch des Mose die Geschichte vom Dornbusch gelesen? Dort steht, dass Gott zu Mose sagt: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ihr seid also völlig im Irrtum. Da Jesu Antwort zweiteilig ist, schauen wir uns den Text auch in 2 Schritten an. Da kommen also die Sadduzäer mit einer offensichtlich konstruierten Frage zu Jesus. Klar, Großfamilien mit vielen Kindern waren damals üblicher als heute. Jakob hatte, glaube ich, 12 Kinder. Aber diese Geschichte mit den 7 Brüdern klingt doch sehr nach einem erdachten Rätsel. Zumal wir schon wissen, dass die Sadduzäer nicht an Auferstehung glaubten, also warum dann eine Frage, die sich genau darum dreht. Jesus antwortet zunächst mal, wie ich finde, ziemlich cool, also zumindest reagiert er nicht mit: Wollt ihr mich veräppeln oder wollt ihr meine Zeit stehlen? sondern mit einer höflich formulierten Abfuhr. Für die Sadduzäer galten nur die 5 Bücher Mose. Deswegen kann man davon ausgehen, dass sie diese Schriften auswendig kannten. Aber Jesus antwortet: Ihr irrt und kennt die Schrift nicht. Ach ja, und Gottes Kraft und Möglichkeiten auch nicht. Und als wenn das noch nicht genug wäre, denn die Sadduzäer glaubten ja auch nicht an Engel, kommt als Nächstes von Jesus: Und wenn die Menschen auferstanden sind, heiraten sie nicht mehr und werden wie Engel im Himmel sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, so oft spricht Jesus nicht von Engeln, oder? Aber hier tut er es ganz klar und deutlich. Und ich finde, es ist ein sehr schöner, tröstender Gedanke. Wir alle werden nach unserem Tod wie Engel im Himmel sein. Und noch nicht einmal verheiratet. In meiner Erklärbibel heißt es dazu sehr schön zusammenfassend: Jesu Antwort verdeutlicht, dass die Auferstehung keine natürliche Fortsetzung des irdischen Lebens mit Zeugen und Gebären ist, sondern allein ein in Gottes Schöpfermacht ruhendes Wunder. Da haben wir es wieder, das Vertrauen auf Gottes Wort. Kommen wir nun aber zum zweiten, viel interessanteren Teil von Jesu Antwort. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nie im Buch des Mose die Geschichte vom Dornbusch gelesen? Dort steht, dass Gott zu Mose sagt: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Noch einmal nimmt Jesus Bezug auf die für die Sadduzäer einzig gültigen Bücher Mose und erzählt nun aus dem zweiten Buch Mose von der Geschichte, in der Mose mit Gott als nicht verbrennendem Dornenbusch spricht. Jesus zitiert aus dieser Geschichte Gottes Aussage: Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das Interessante dabei ist, dass in der Situation, in der Gott das zu Mose sagt, die drei Genannten schon längst tot sind. Also warum dann der Nachsatz von Jesus: Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden? Ich hatte echt zu knabbern an dieser Aussage und im Internet findet man nicht allzu viele Auslegungen zu diesem Vers. Aber ich glaube, Jesus sagt das, weil die Sadduzäer sind Juden und bezeichnen sich selbst als an Gott glaubend. Durch die Nennung von Abraham, Isaak und Jakob nimmt Jesus die Wahrhaftigkeit des sadduzäischen Glaubens ins Visier. Denn entweder glauben die Sadduzäer an einen Gott der Toten, der Vergangenen, der Geschichte ist, aber dann müsste die Gottesaussage lauten: Ich war der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Und das geht natürlich nicht, wenn man die Schrift buchstäblich als einzig geltend ansieht. Oder glauben die Sadduzäer an einen Gott, der immer noch und bis in alle Ewigkeit mächtig ist und wirkt? Dann leben Abraham, Isaak und Jakob noch immer irgendwo. Denn Gottes Aussage gegenüber Mose lautet ja: Ich bin der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Jesus schlägt die Sadduzäer quasi mit ihren eigenen Waffen. Ganz schön clever. Und wie ist das nun bei uns? Ich habe ja vorhin gesagt, lassen wir die Sadduzäer stellvertretend für uns fragen. Ist das, woran wir glauben, lebendig, heute, hier und jetzt wirksam? Und ist unser Glaube der Ort unseres größten Vertrauens, eines Vertrauens über den Tod hinaus? Oder glauben wir an etwas aus der Geschichte, ritualisiert, künstlich, hohl und tot? Wie gesagt, für Jesus gibt es bei dieser Frage nur eine Antwort: Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Glauben wir das auch? Wir können den Tod nicht abschaffen, aber das Jesus-Versprechen anzunehmen, dass wir alle nach unserem irdischen Ende wie Engel im Himmel sein werden, das ist ein guter Anfang für die Überwindung der Angst vor dem Tod durch das Leben. Zu allem anderen sagt Jesus: Ihr seid völlig im Irrtum. Lasst uns nicht irren, sondern stattdessen dem einen glauben und vertrauen, der, von dem alles kommt, der in allem ist und zu dem alles geht. Amen.